ARD.
Dieses Genossenschaftsmodell gibt es ja schon ewig. Das ist ja keine Erfindung, sage ich mal, der DDR. Da wurde es nur anders gelebt und anders vielleicht verkauft. Der große Unterschied zu vielen anderen Geschäftsformen, Rechtsformen ist, dass jeder die gleiche Stimme hat. Also du kannst an der Firma 10.000 Euro halten, du kannst aber auch nur 1.000 halten oder auch 30.000 Euro. Und deine Stimme ist aber genauso viel wert wie die von dem, sage ich mal, der den kleineren Anteil in der Firma hat. Also alle sind bei der Abstimmung gleichberechtigt.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.
Da sind wir wieder. Vom Eise befreit sind Kuhlage und Maja durch des Frühlings holden belebenden Blick. Jetzt wird hier poetisch bei 63 Hektar.
Gerade sagen.
Ja, wir sind eigentlich vom Eisen befreit, aber es ist irgendwie immer noch Winter. Aber wir machen natürlich weiterhin hier 63 Hektar, auch wenn gerade nichts los ist. Oder was macht ihr gerade auf dem Hof? Ist da tote Hose bei euch, Maja?
Ja, also bei uns, wir pflegen gerade natürlich unsere Hofstelle, haben überall wärmende Lüfter aufgestellt, damit uns die Rohre nicht einfrieren. Dann haben wir bei den Dachziegeln, da rieselt auch manchmal der Schnee durch. Das müssen wir auch einmal alles vom Dachboden kratzen, damit am Ende die ganzen Scheunen uns nicht einfallen. Das ist also los und wir kümmern uns um die Fruchtfolge und planen schon mal, wie wir uns so den Rest des Jahres vorstellen.
Und was machen eure Leute?
Absolute Vorfreude natürlich, aber die haben gerade frei.
Wirklich?
Ja, im Ackerbaubetrieb schaut man, dass dann auch die Leute ein bisschen mal Urlaub bekommen. Und das ist meistens in der Winterzeit. Also man könnte sagen, die legen sich in den Winterschlaf. Etwas, was du, glaube ich, auch ganz schön finden würdest.
Ja, auf jeden Fall fresse ich mir was an vorher. Ich schlafe dann nicht, aber ich bereite mich vor, theoretisch. Ja, so ist das hier. Manchmal ist ein bisschen weniger los, manchmal ein bisschen mehr. Bei 63 Hektar ist immer irgendwas am Start hier.
Und ich glaube, heute wird es richtig wild bei unserem Thema Kuhlage.
Es wird auf jeden Fall interessant. Ein Thema, was mich wahnsinnig interessiert. Wir gucken heute ein bisschen zurück, aber wir gucken heute auch ein bisschen in die Zukunft und wir versuchen natürlich wieder aufzuklären und allen, die zuhören, das seid ihr, liebe Hektis, und allen, die uns zufällig mal einschalten, mal zu erklären, warum Landwirtschaft so spannend ist und warum wir der Meinung sind, Landwirte und Leute, die damit nichts zu tun haben, müssen mal wieder ein bisschen ins Gespräch kommen. Ne?
So wie wir.
Ja, damit sind wir angetreten hier mit diesem Podcast, mal wieder miteinander reden, nicht übereinander und ein bisschen voneinander lernen.
Stell dich mal vor, Kuhlage.
Ich bin Andreas Kuhlage, ich bin Radiomoderator, Zeit meines Lebens. Und moderiere eine Frühsendung und mache mit Maja Moritz zusammen diesen Podcast. Und darüber bin ich sehr froh, weil ich wahnsinnig viel lerne über Landwirtschaft.
Und ich bin, genau, auf einem konventionellen Ackerbaubetrieb groß geworden. Wir halten kein Vieh und habe auch Landwirtschaft studiert.
Ja, das heißt also, eine Landwirtin und ein Radiomoderator kümmern sich heute um das Thema Betriebsgrößen. Wenn man sich das mal anguckt, wie groß so ein Betrieb ein landwirtschaftlicher Betrieb in Deutschland ist, dann sind es 63 Hektar roundabout, ne?
Mhm. Zumindest waren das die Zahlen von 2022.
Aber wenn man sich mal umguckt, dann gibt es große Unterschiede in diesem Land, ne?
Ganz richtig. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir wollen so ein bisschen auf die unterschiedlichen Betriebsstrukturen mal hinweisen. Und ich glaube, das kriegt man auch so ein bisschen immer mit, dass unten im Süden die Betriebe relativ kleinteilig sind.
Ja, in Bayern haben die da manchmal so ganz putzige kleine Ställe in den Dörfern. Da guckt man rein, da stehen da 10 Kühe und man denkt sich, das ist ja irre hier bei uns in Norddeutschland. Da stehen Hunderte und ich sag mal weiter östlich, da sind die noch größer.
Richtig.
Wie kommt das?
Das werden wir heute klären. Vorerst aber erstmal zu unserer Rubrik
Majas Landwort.
Und zwar habe ich mitgebracht das Wort für dich, Schampost.
Schampost.
Ja, aber ich habe mir gedacht, vielleicht, ich weiß nicht, machst du eigentlich einen Dry January?
Ja.
Dann ist ja das Wort Schampus nicht so weit weg und deswegen bin ich auf Schampost gekommen, um dich jetzt schon mal zu verwirren. Aber das ist ja so die Rubrik, in der du mir ein Landwort erklären musst.
Schampost, das hast du dir ausgedacht, ne?
Nein.
Gibt es wirklich Schampost?
Es gibt Schampost.
Gut, dann versuche ich mal zu erklären, was Schampost in meiner Fantasie sein könnte. Also, Schampost besteht aus zwei Wörtern, klar, Kompost, Champagner. Bauern sind ja sehr feierfreudig und es gibt, so wie Gülle-Silvester auch ein beliebter Anlass ist, um mal wieder so ein Gläschen zu heben und anzustoßen, gibt es auch etwas im Zusammenhang mit Kompost. Und zwar, wenn so große Kompostieranlagen auf dem Land befüllt sind, sodass nichts mehr reingeht und der Bauer sagt, ja, jetzt habe ich genug, das ist geil, wie Wahnsinn, so viele noch nie, dann ist das ein Grund zum Feiern. Und dann ruft man den Champost aus und dann wird zusammen angestoßen mit Champagner und man, die ganz verrückten jungen Leute, die sagen dann nicht Champost auf ein großes neues Jahr 2026, sondern sie sagen Champöstchen, ist wieder soweit, Stüsschen. Das ist der Champost.
Also ich muss sagen, ich fand deine Herleitung ganz gut, dass es aus zwei Begriffen entstanden ist und du warst relativ nah dran. Das Wort Kompost ist sogar richtig, aber Champ steht für Champignon. Und das ist also die gebrauchte Erde aus der Champignonzucht. Also quasi das Substrat, auf dem der Champignon wächst. Und das ist meistens so ein Mist, Stroh, Kalk, Hühnermist,
ja,
Gemisch. Und die verwenden wir in der Landwirtschaft, also den Champost, diese gebrauchte Erde, verwenden wir als Dünger.
Ach was?
Es gibt also keinen Müll in der Landwirtschaft.
Es kommt nichts weg.
Es kommt nichts weg.
Champost. Du, wieder was gelernt hier.
So sieht's aus.
Vielen Dank dafür.
Und dann wollen wir, ich finde, direkt mal ein bisschen auf die betrieblichen Strukturen schauen. Und wir können jetzt schon mal verraten, dass wir auch einen Gast dabei haben.
Der von einem sehr großen Betrieb kommt. Denn das ist unser großes Thema. Wie kommt es zustande, dass es in diesem Land so irrsinnig große Unterschiede in den Betriebsgrößen gibt?
Also wir können ja erst einmal sagen, du hattest ja, oder wir hatten beide schon am Anfang gesagt, deswegen heißen wir auch 63 Hektar, weil die durchschnittliche Betriebsgröße damals, als wir angefangen haben, 63 Hektar groß war, mittlerweile aber schon 65 Hektar, das sind die Zahlen aus 2023. Und wenn man mal auf 2000 schaut, also mittlerweile schon 26 Jahre her, da war die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland 37 Hektar. Also du siehst, die allgemeine Entwicklung ist sowieso dahin, dass die Betriebe größer werden.
Okay.
Es gibt 45% weniger Betriebe, aber nur 3% weniger Fläche. Also man sieht, viele Betriebe haben aufgehört, aufgegeben, es hat sich vielleicht nicht mehr gerechnet, es gab vielleicht keine Nachfolge mehr. Das heißt, andere Betriebe sind dadurch größer geworden. Das ist erstmal die allgemeine Entwicklung in Deutschland.
Das ist der Trend und dass es immer größer wird. Und der Grund dafür, dass es immer größer wird, sind irgendwie manche Leute geben auf, wollen nicht mehr. Und andere, ich sag mal so, reißen sich dann das Stückchen vom Kuchen auch noch unter den Nagel. Jetzt mal gemein formuliert.
Naja, es muss ja irgendwie bewirtschaftet werden. Ne? Also es ist ja trotzdem Fläche, die dann frei wird und die dann andere Landwirte natürlich dann beackern.
Okay, also der Trend ist, es wird immer größer. Aber warum sind die Unterschiede jetzt so groß? Und wie groß sind sie denn wirklich zwischen Bayern zum Beispiel und Norddeutschland?
Genau, wir können ja mal mit Bayern anfangen. Da unten im Süden. Und da kann man sagen, dass es auch an der Erbteilung liegt. Also damals war es so geschichtlich auch, dass es im Erbrecht so vorgesehen war, dass alle Kinder gleich viel bekommen. Das heißt, wenn du jetzt als Bauer 3 Kinder hast, hattest vorher 60 Hektar, dann kriegt danach jeder 20. Ne? Und so wurden die Betriebsstrukturen immer kleiner. Und um so zu bestehen, gibt es dort also sowas wie Weinanbau. Es gibt ja sowieso ganz viele kleine Hügel und ist alles sehr kleinparzellig. Es gibt viel Direktvermarktung. Man musste sich irgendwas einfallen lassen, um trotz dessen dieser kleinen Struktur irgendwie zu bestehen. Das ist so der Süden, also mit Spezialkulturen da. Dann können wir mal auf Niedersachsen schauen. Bei uns, hier ist das so, hier ist die Höfeordnung. Da heißt es, es gibt einen einzigen Erben und der übernimmt den ganzen Hof. Und der weichende Erbe, also wenn man jetzt Geschwister hat, die kriegen eine Entzahlung. Also die werden ein bisschen entlohnt. Entschädigt, genau. Das ist das richtige Wort.
Das ist natürlich eine clevere Maßnahme, um genau dem vorzubeugen, was in Bayern passiert. Eigentlich ist die Idee ja, was die in Bayern machen, ja relativ fair. Alle kriegen das Gleiche, sind alle happy, aber am Ende des Tages nützt es keinem so richtig, ne?
Wenn man es nicht wirtschaftlich halten kann, dann bringt das natürlich gar nichts. Und deswegen, genau, gibt es in Niedersachsen eben diese Regelung, um die Wirtschaftlichkeit irgendwie zu erhalten.
Okay, also damit haben wir das geklärt. Wenn wir in die ehemalige DDR gucken, da sind die Betriebsgrößen ja riesig.
Richtig. Also da war es schon auch geschichtlich so, dass dort viele Gutshöfe liegen. Und 1950 gab es dann erstmal die freiwillige Kollektivierung. Also haben sich viele Landwirte zusammengetan. Und dann ab 1960 die Zwangskollektivierung. Das heißt, alle Maschinen, alle Felder, alle Tiere wurden abgegeben. Und es wurde dann gemeinschaftlich.
Ja.
Um da nochmal ein paar Zahlen zu nennen, ich hatte gesagt, ganz Deutschland hat so die durchschnittliche Betriebsgröße von 63 Hektar. Und wenn man jetzt auf die einzelnen Regionen schaut, da kann man zum Beispiel sagen, wir in Niedersachsen liegen ein bisschen höher, also so bei 76 Hektar. Süddeutschland, klar darunter, 37 Hektar. Und wenn wir jetzt mal auf den Osten schauen, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern, 281 Hektar durchschnittliche Betriebsgröße und in Sachsen 138 Hektar. Also da gibt es dann auch die Zahlen zu, die das eindeutig zeigen. Wie hast du denn das alles so mitbekommen, Kuhlage? Du bist doch auch da aufgewachsen
in der
DDR.
Ja, ich bin so ein richtiges DDR-Kind. Gut, ich war klein bei der Wende, 14, aber tatsächlich kenne ich natürlich die Geschichte der LPG. Und zwar aus zwei Perspektiven. Aus der einen, das war so diese staatliche Perspektive, die ich in der Schule gelernt habe. LPG, super, toll, alles gehört allen und wir ziehen gemeinsam an einem Strang. Und keiner wird ausgebeutet und es gibt einen Plan und nach diesem Plan wird Landwirtschaft umgesetzt. So. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch die persönliche, private Perspektive erlebt, denn sowohl meine Mutter als auch mein Vater, die sind beide auf landwirtschaftlichen Betrieben, auf Bauernhöfen groß geworden. Und die haben mir eine ganz andere Geschichte erzählt von den LPG, nämlich, dass wirklich Bauern enteignet wurden. In den 50er, 60er Jahren, da sind diese LPG entstanden, anfangs freiwillig und später wurden die Leute mehr oder weniger mit Druck dort hineingezwungen.
Richtig.
Also zum Beispiel, man hat ihnen das Saatgut entzogen. Also es gab halt Saatgutzuweisungen und wenn du nicht mitmachen wolltest, hast du kein Saatgut bekommen. Also irgendwann hattest du keine Wahl mehr, du musstest da rein.
Und der Staat hat ja auch vorgegeben, was man anbaut.
Ja.
Also es gab richtige Planwirtschaft. Der Staat hat gesagt und man musste das dann ausführen.
Ja, und Bauern waren so, die haben da teilweise gearbeitet wie in Industriebetrieben. So, also es gab Arbeitszeiten von morgens 8 bis nachmittags um 4. Und wenn man Landwirt ist, dann tut man sich natürlich schwer mit solchen Sachen. Aber so war das eben. Und das Schlimme an der Geschichte war, dass so, wenn du als Landwirt, das wirst du ja wahrscheinlich nachvollziehen können, Maja, wenn du so viel Herzblut in deine eigene Scholle gesteckt hast, in dein eigenes Vieh und auf einmal geht es um so einen Großbetrieb, ne, wo auf einmal niemand mehr Verantwortung übernimmt, wo einem die Tiere, ich sag mal so mehr oder weniger, nicht wirklich was bedeuten. Dann
muss es ja nicht zwangsmäßig heißen, aber kann natürlich sein, wenn es schlecht
organisiert
ist.
Oft ist es so, wenn alle die Verantwortung haben, hat sie keiner. Und so war es ganz oft. Weißt du, meine Mutter hat mir von ihrem Vater, also von meinem Opa erzählt, dass der auch mitmachen musste bei dieser LPG und musste seine Pferde abgeben. Und das waren stolze Rösser, so, also wirklich gut in Schuss. Und er ist jeden Tag mit Tränen in den Augen an dieser LPG vorbeigelaufen, weil er mit ansehen musste, wie seine Tiere schlecht behandelt wurden oder nicht so, wie er es für richtig hielt. Und die LPG war auch keine wirkliche Erfolgsgeschichte, muss man auch mal sagen. Also es war nicht alles so rosig und hat dann auch zu Versorgungsengpässen geführt irgendwann. Aber das war natürlich der Grundstein für diese großen Betriebe im Osten.
Ja.
Und das hat sich fortgesetzt bis zur Wende. Und dann sind in der Wendezeit wurden dann diese großen LPG umgewandelt in zum Beispiel Agrargenossenschaften oder GmbHs oder andere Betriebsformen, weil man dann schwer diese Bauern, denen das ursprünglich mal gehörte, schwer wieder, ich sag mal so, ihr Eigentum zurückgeben konnte oder ihre Ländereien, weil die teilweise schon entschädigt wurden oder so. Es war wahnsinnig kompliziert, wahnsinnig schwierig, haben diese neu entstandenen Betriebe dann oft diese landwirtschaftlichen Flächen und den Bestand und die Technik auch übernommen und sind deswegen so wahnsinnig groß geblieben. Mhm. Also nur mal so eine Zahl, 4.500 LPG in der DDR bei einer landwirtschaftlichen Fläche von ungefähr 6 Millionen. Das heißt, du hast 1.300 Hektar pro LPG. Und wenn man das jetzt quasi mehr oder weniger übersetzt in die Betriebe heutzutage, die sie dann nach der Wende übernommen haben, erklärt dann auch, warum im Osten so viele große landwirtschaftliche Betriebe sind. Historisch
ja.
bedingt.
Ja, und vielleicht hört uns ja hier ein Hekti zu, der uns dazu auch was erzählen möchte, weil er auch die Zeit mitbekommen hat, das selbst irgendwie miterlebt hat mit dem eigenen Betrieb oder den Betrieb vom Opa noch. Schreibt uns gerne an 63hektar@ndr.de.
Und wenn ihr euch auch für das Thema Geschichte interessiert, so wie ich, dann empfehle ich euch dringend einen Podcast, der heißt Zeitzeichen. Da geht es nämlich auch um solche geschichtlichen Zusammenhänge. Es geht um geschichtliche, historische Persönlichkeiten, um Heldinnen und Schurken der Weltgeschichte, die besondere Erfindungen hervorgebracht haben oder die den Alltag der Menschen beeinflusst haben. Hört mal rein. Und das Geile an diesem Podcast, der ist nur 15 Minuten lang. Kannst du täglich reinhören und kannst
danach schnell wieder unseren.
Ja. Genau, da kannst du deine Dosis Geschichte abrufen. Ich finde ihn toll, hört mal rein. Zeitzeichen gibt es natürlich in der ARD Audiothek.
Ganz richtig. Und bevor wir jetzt gleich unseren Gast vorstellen, finde ich, fehlen noch ein paar Zahlen, denn wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen über die Betriebsstrukturen in Deutschland sprechen. Und da ich immer so das Gefühl habe, dass viele denken, ja, Landwirtschaft, die ist so industrialisiert und so unromantisch, wollte ich einmal erzählen, wie viele große Betriebe es denn da draußen überhaupt gibt. Also 15% der Betriebe da draußen haben überhaupt über 100 Hektar.
Mhm.
Aber diese Betriebe bewirtschaften 63% der Agrarfläche in Deutschland und nur 1500 Betriebe haben über 1000 Hektar. Klingt das jetzt für dich viel? Das sind wirklich nur, um es dir mal schnell auszurechnen, das sind nur 0,6% der Betriebe, die überhaupt über 1000 Hektar haben.
Okay, krass. Aber einen von denen haben wir jetzt hier heute in unserem Podcast. Er kommt aus meiner alten Heimat Mecklenburg-Vorpommern und bewirtschaftet einen Betrieb, der 1300 Hektar groß ist. Er ist Vorstandsvorsitzender der Papendorfer Agrargenossenschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Steven Hirschberg. Hallo Steven.
Ja, Mahlzeit zusammen.
Ja, wir müssen mal dazu sagen, Steven ist uns jetzt zugeschaltet, sitzt in einem Studio in Rostock. Wir sitzen ja in Hannover neben auf, aber es klingt, als wärst du direkt neben uns. Toll.
Das stimmt. Erzähl uns mal, wie ist denn dein Betrieb überhaupt entstanden?
Ja, also wir sind am 2.11.1991 umgewandelt worden, auch von der klassischen LPG zur EG gewandelt und sind seitdem beständig unterwegs als Agrargenossenschaft.
Jawohl.
Und was ist das für ein Betrieb, wenn ich mal fragen darf? Was habt ihr da so? Was baut ihr an? Habt ihr Tiere,
Pflanzen? Ja, genau. Also wir sind ein Gemischbetrieb. Wir bewirtschaften 1300 Hektar. Davon sind 1100 Hektar Ackerland, 200 Hektar Grünland und haben eine Mutterkuhherde. Die sind, ist 130 Kühe stark plus Nachzucht und plus Bullengruppe. Also wir haben Zuchtbetrieb und züchten die Rasse Uckermärker.
Und das war ja ehemalig eine LPG. Weißt du, wie das damals alles funktioniert hat? Du bist ja noch nicht so lange dabei. Was hast du so mitbekommen?
Du bist ja auch noch sehr jung, muss man sagen. 20 Jahre oder ne? Wie alt bist du?
36. Nee, 36.
Aber, ach so, ja, hört sich an
wie 20. Wie 20 auch. Ich kann das natürlich nur so von meinen älteren Kollegen wiedergeben. Natürlich, die Zeit habe ich nicht mitgemacht, aber ja, wir waren auf dem Standort, wo wir heute bewirtschaften, waren es mal 130 Angestellte zu LPG-Zeiten.
Wow.
Heute sind wir 10 mit Rentner und Azubi. Und ja, es war damals war eine Handarbeitsbrigade, eine Maurerbrigade, Elektrikerbrigade. Also ich sag mal, diese typische LPG-soziale Verantwortung natürlich auch. Jeder hatte Arbeit. Jeder war in Arbeit, jeder hatte Verpflichtung und seinen Dienst sozusagen. Also das hohe soziale Arrangement der LPG hat sich eigentlich ziemlich lange in unserem Betrieb auch durchgezogen. Also wir waren aus heutiger Sicht immer mit Arbeitskräften, wenn man es rein betriebswirtschaftlich sieht, überbesetzt.
Mhm.
Das hat aber sicherlich auch aus der Geschichte heraus damit zu tun und auch, dass mein alter Chef sozusagen ja auch LPG-Vorsitzender damals schon war, daran so ein bisschen festgehalten hat, was ich aus heutiger Sicht sicherlich, der Betriebswirtschaftler sagt, nee, es rechnet sich alles nicht. Aber dadurch haben auch viele junge Leute bei uns die Chance gekriegt, sich als feste Arbeitskraft zum Beispiel im Betrieb zu integrieren.
Ja, das zog sich ja durch die komplette DDR-Wirtschaft. Ne? Das kenne ich noch von früher, dass da ganz oft irgendwelche Leute irgendwo angestellt und gearbeitet haben in Brigaden und keiner so richtig wusste, was wir machen und ob das überhaupt sinnvoll ist und betriebswirtschaftlich. Aber sie haben alle Geld bekommen und es ging immer irgendwie so weiter. Aber dass das auf Dauer nicht funktionieren kann, war klar. Deswegen musstet ihr wahrscheinlich auch irgendwann umstrukturieren und auch eure Angestellten reduzieren. Ne?
Ja, genau. Also wir haben durch die Tiere haben wir natürlich immer eine Arbeitskraft mehr, 1,5 Arbeitskräfte ungefähr, die sich das ganze Jahr um die Tiere kümmern. Im Winter sind unsere Tiere ja im Stall und im Sommer alle auf der Weide. Und ackerbaumäßig, fruchtfolgetechnisch sind wir also Raps, Weizen, Gerste, ein paar Sommergetreide, also sprich Hafer, Sommergerste, Silomais, Rotklee, Gras, also wir haben schon eine relativ breite Fruchtfolge, Zwischenfrüchte, Feldrandstreifen und so weiter, aber so eine richtig arbeitsintensiven Fruchtfolgen, wie zum Beispiel, es geht ja hier um Flächengröße, zum Beispiel wie Süddeutschland, haben wir nicht. Ne? Also es ist die großen Strukturen mit großen Maschinen, muss alles ziemlich breit sein und es muss schnell gehen. Ja.
Ja. Und welche Rolle spielt die LPG-Vergangenheit? Also begegnest du manchmal ehemaligen Landwirten, die vielleicht mit euren Flächen zu tun hatten?
Ja, tatsächlich ganz viel. Ich sag mal, alle, die damals ihre Fläche in der LPG, ich sag mal, einbringen mussten, dann hat es ja dem Staat gehört, dann viele hatten dann auch ihre Alteigentümeransprüche geltend gemacht nach der Wende und haben sozusagen Fläche gekriegt, manchmal auch durch die Flurneuordnung ein bisschen verschoben oder auch zum Vorteil ein bisschen zusammengefasst. Die sind heute immer noch treu der Agrargenossenschaft, in dem Fall dann als Verpächter. Und ich habe damit natürlich auch mit Kollegen zu tun, die zu LPG-Zeiten bei uns gearbeitet haben und nach der Wende dann, was ich als Schlosser in der Autowerkstatt oder so gearbeitet haben, aber immer noch Mitglied bei uns in der Agrargenossenschaft sind. Also seit der Wende immer noch, sage ich mal, Anteilseigner an dem Betrieb. Da habe ich also regelmäßig immer wieder Kontakt auch zu der Geschichte sozusagen.
Also jetzt haben wir schon festgestellt, 1300 Hektar, das ist eine Hausnummer, wenn man sich mal so die 63 Hektar im Durchschnitt anguckt. Wie ist das? Wenn Steven Hirschberg morgens zur Arbeit geht, denkt er sich dann, Alter, ich bin Vorstandsvorsitzender einer 1300 Hektar großen Betriebsfläche.
Tatsächlich nicht. Also es ist natürlich immer darauf an, wo man hinfährt. Meine Frau kommt vom Niederrhein, ne? Das ist eine ganz andere Betriebsstruktur. Ich würde mich und unseren Betrieb sozusagen eher so als Mittelklasse-Modell in Mecklenburg-Vorpommern zählen. Also wir zählen jetzt nicht zu den ganz Großen hier.
Gibt es noch größere?
Ja, wesentlich größere. Also ich sag mal, meine Nachbarn machen so der nächstgrößere 2.500, dann kommen 6.000 Hektar und die ganz Großen drehen auch irgendwie 9.000 Hektar Räder. Ne? Also das sind dann schon natürlich Betriebsstrukturen, wo man vielleicht auch mal hingucken muss, wo kommt das her, wer ist da Gesellschafter, das kriegt man ja nicht immer raus. Aber also so ein bisschen in diese Thema Größe, Industrialisierung, da sind, kann ich für uns sagen, wir sind da, wir verwehren uns dagegen sozusagen, um irgendwelche Anteilseigner bei uns drinne zu haben, die das Kapital vielleicht aus der Nicht-Landwirtschaft erwerben oder gewinnen. Das ist natürlich schon ein Thema auch in Mecklenburg-Vorpommern, ne? Strukturwandel, größer, ja. Noch größer und am größten.
Und wie funktioniert eure Genossenschaft? Also wer sind so die Genossen?
Genossen, wir sind also 20, über den Daumen 20 Mitglieder. Davon sind, ich sag mal, gut die Hälfte meine ehemaligen Kollegen oder auch natürlich die zu den Erdzeiten Genossenschaftsmitglied waren, aber dann halt was anderes gemacht haben. Und die andere Hälfte sind, sage ich mal, die Aktiven. Das sind sozusagen meine Kollegen, die ich jeden Tag sehe, also ältere, meine jüngeren Kollegen, ich sage immer eine Jugendbrigade dazu, haben aus Weitsichtigkeit unserer Vorgänger wurden wir nicht nur als Jungfacharbeiter sozusagen in dem Betrieb gehalten, sondern uns wurde es dann nachher auch relativ leicht gemacht, auch Anteilseigner an der Genossenschaft zu werden, meist so immer nach 2 Jahren nach der Ausbildung, weil man sich dann immer noch für die Genossenschaft interessiert und dieses Modell lebt, Genossenschaft, soziale Verantwortung, alle für einen, ne? Und einer für alle nach der Devise, so läuft es ja bei uns. Und auch mit den Zuständigkeiten, Entscheidungswege, wie, was weiß ich, wird ein neuer Trecker gekauft, wie kommen wir da zu einer Entscheidung? Das ist ganz spannend und somit sind wir auch relativ jung in der Gesellschaft. Also sind nicht nur als Arbeitnehmer mit 36 im Schnitt, sondern auch in der, ja, in den Genossen. Als Rechtsform sind wir auch gut aufgestellt zwischen Jung und Alt. Also wir sind da recht zukunftsorientiert unterwegs.
Ja, das klingt ja wirklich schon so ein bisschen wie eine romantische Betrachtung von einem Kollektiv. Also erklär das mal. Also was bedeutet Genossenschaft? Ich glaube, einigen stellen sich sofort die Nackenhaare auf, weil sie denken so, oh mein Gott, das ist Kommunismus.
Ja.
Aber ja. Versuch mal irgendwie mir zu erklären, was ist eine Genossenschaft mit so ein paar Beispielen? Wie funktioniert die?
Also muss man dann vielleicht erstmal unterscheiden zwischen der Genossenschaft in Westdeutschland. Also ich sag mal, dieses Genossenschaftsmodell gibt es ja schon ewig. Das ist ja keine Erfindung, sage ich mal, der DDR. Da wurde es nur anders gelebt und anders vielleicht verkauft. Aber bei uns ist es so, wir haben alle ein gewisses Stück von dem Kuchen sozusagen, gehört jeden selbst. Also man kann sich über Anteile in der Firma einkaufen, kann dann einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung seine Stimme erheben. Und der große Unterschied zu vielen anderen, sage ich mal, Geschäftsformen, Rechtsformen ist, dass jeder die gleiche Stimme hat. Also du kannst an der Firma 10.000 Euro halten, du kannst aber auch nur 1.000 halten oder auch 30.000 Euro. Und deine Stimme ist aber genauso viel wert wie die von dem, sage ich mal, der den kleineren Anteil in der Firma hat. Also alle sind bei der Abstimmung gleichberechtigt. Also es geht da jetzt nicht nach Gesellschafteranteile oder sowas.
Und könnte Kuhlage jetzt sich Anteile kaufen?
Das haben wir bei uns relativ gut geregelt, sage ich mal, um gerade nicht Genossenschaften, Agrargenossenschaften sind ja ein aussterbendes Geschäftsmodell. weil dann irgendwann die Frage kommt, macht das hier noch Sinn? Kann ich meine Anteile verkaufen? Dann hast du vielleicht mit Leuten zu tun, die gerne deine ganzen Hektar hätten. Mhm. Und das haben wir so geregelt, dass man, du könntest einen Antrag bei uns stellen, dann entscheidet der Vorstand darüber, ob wir dich als Mitglied der Genossenschaft aufnehmen. Und das ist natürlich andersrum, wenn jetzt jemand verstirbt, seine Anteile verkaufen will. Das ist bei uns zum Beispiel auch geregelt, wie es sein kann und wie es sein muss, um diesen Ausverkauf untereinander nicht voranzutreiben. Also wir sind relativ durch unsere Satzung in uns selbst geschützt. Muss man natürlich aufpassen, dass man halt auch junge Leute zur Jahreshauptversammlung bekommt und nicht nur, sag ich mal, mit Rentnern oben sitzt und mit unten arbeitet man mit ganz jungen Leuten und wenn Entscheidungen getroffen werden, dann sitzt man nur mit Alten. So, das ist, sag ich mal, der Grundgedanke halt von der Genossenschaft. Allen gehört alles ein bisschen. Das ist also immer noch so wie früher. Treibt natürlich auch die Motivation nach oben, weil es halt unsere Firma ist. Es ist. Wir arbeiten nicht für den oder für die oder sind nur irgendeine Nummer am Trecker, sondern wir wissen ja sozusagen, wofür wir jeden Morgen aufstehen und das machen. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, eine größere Entscheidung treffen wollen, ich sag mal, wir wollen einen neuen Mähdrescher kaufen, dann gibt es den Vorstand und den Aufsichtsrat, der ist besetzt aus Aktiven und aus zwei Nicht-Aktiven sozusagen, sage ich mal, die Stimme der Rentner vertreten bei Entscheidungen. Manchmal ja auch nicht schlecht, wenn man nochmal eine Sicht von außen bekommt, wenn man in so einem Tunnel ist. Und dann treffen wir einfach immer eine Mehrheitsentscheidung. Also ganz demokratisch. Ich sage mal, wir sind die demokratischste Rechtsform, die es in der Firma gibt. Denn bei uns ist alles Mehrheitsbeschluss. Und ich bin zwar Vorstandsvorsitzender, aber es heißt nicht, dass ich immer Recht bekomme. Ne? Also ich sage mal, wenn ich einen Glasmähdrescher favorisiere und meine Kollegen sagen, aber ja, der John Deere ist auch nicht schlecht und Preis und wenn dann 4-3 ist für den John Deere, dann fahren wir John Deere.
Wie viele Entscheider kommen denn zusammen, wenn ihr ein Treffen habt?
Also ich sag mal, wenn wir einen Trecker kaufen wollen, sind es 7 Leute.
Okay.
Und wenn es um Jahresabschlüsse und sowas geht, Verlust- oder Gewinnvortrag, wie auch immer, dann sind es tatsächlich 20.
Okay. Ah ja, also man sieht, es kommt auf die Entscheidung drauf an. Also
ja, es kommt auf die Größe drauf an, es kommt ums Investitionsvolumen.
Ja, okay.
Genau, richtig.
Mensch, ich habe gerade irgendwie so die romantische Vorstellung, weil es so meine alte Heimat ist und ich ja oft in Rostock bin bei meiner
Deswegen
Mama.
Deswegen frag ich doch.
Und im Papendorf war ich schon mal und in Sildemow daneben an habe ich auch schon mal im Teich gebadet. Ich überlege tatsächlich, ob ich da mal vorstelle. Ich werde bei euch.
Ja, gerne.
Ja, das klingt im Prinzip, also in Ansätzen so, was die LPG damals auch wollte oder was sie auch gemacht haben, mit einem wesentlichen Unterschied. Also die Gemeinsamkeiten sind, alles gehört allen und keiner ist besser gestellt als der andere. Das ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit. Der große Unterschied ist, glaube ich, korrigiere mich, Steven, dass es damals kein Interesse gab, irgendwie möglichst gut und gewissenhaft zu arbeiten, weil es gab von oben einen Plan und es war ehrlich gesagt einem persönlich auch vollkommen egal, ob ich jetzt irgendwie besonders viel Milch erzeuge oder besonders viel Getreide ernte, weil es gab eine Vorgabe, die muss ich erfüllen. Wenn ich mehr mache, bringt es mir gar nichts. Und heute ist es ja so, dass ihr ein Ziel habt. Ihr wollt ja erfolgreich sein. Ihr wollt ja damit auch Geld verdienen. Das ist der große Unterschied, oder?
Ich glaube, das muss man aus zwei Sichten, glaube ich, so betrachten. Das einmal ist dieses, ich sag mal, Geschäftsführerdenken. Wir müssen möglichst effektiv, wir brauchen relativ viele Hektar und eine kleine Arbeitskraftbesetzung dazu. Also wir müssen da lohnkostentechnisch total effizient arbeiten. Das ist ja das, was früher irgendwie gar keine Rolle gespielt hat. Aber wenn ich so mich mit meinen älteren Kollegen darüber unterhalte, ging es denen eigentlich, sage ich das mal so, ging es denen eigentlich damals gut, ne? Also sie haben sicherlich hat es an vielen Sachen gefehlt. Also ich will jetzt nicht wieder mit dem Thema mit den Bananen anfangen und sowas, ne? Aber sie hatten ihr geregeltes Leben, sie hatten ihr geregeltes Einkommen, sie, ich sag mal, wurden morgens ja sogar mit dem Bus abgeholt, ne? Also mit dem LPG-Bus zur Arbeit gefahren, danach wieder nach Hause. Es wurden Betriebsausflüge gemacht. Es war nicht dieser Leistungsdruck. Das gab es damals nicht. Also ich sag mal, aus diesen Dorfgefühl und Gemeinschaft und wegfahren und es war damals, glaube ich, anders, aber wie gesagt, ich kann es nur so sagen aus Sicht eines Arbeitnehmers, ne? Also die sozusagen da auch Traktoristen in der DDR oder zur LPG bei uns waren, denen kann ich nur sagen, denen ging es eigentlich gut.
Also, das glaube ich auch und das habe ich auch so wahrgenommen. Das Problem ist nur, wenn so ein Hof nicht das tut, was er soll, nämlich die Bevölkerung versorgen.
Ja, genau.
So,
ja,
das ist das Ding ja.
Genau.
Und das ist auch der große Unterschied zu heute, weil ihr habt ja ein Interesse, dass ihr produktiv seid. Ne?
Ja, klar. Also,
marktorientiert arbeiten. Ne?
Genau, ja, das ist wirtschaftlich, ich sag mal, es geht bei der Fruchtfolgegestaltung los. Ne? Was soll ich jetzt mich mit einem halben Hektar Kohlvermehrung, sag ich mal, der auch bei uns irgendwie vorgeschrieben wurde damals und zu Erdzeiten und gemacht wurde, was, wie uneffektiv ist das? Ne? Also da gab es keine Technik für, dann ist das vergammelt, dann muss das mit der Hand geerntet werden. Gut, Leute waren ja genug da, wurden ja alle mit dem Bus auch wieder nach Hause gefahren, also konntest du ja auch mal einen Cognac nehmen, ne? So ist ja die wärmste Jacke. So die ganzen Geschichten, klar, also deswegen, wir haben natürlich in meiner Zeit, seitdem ich Vorstandsvorsitzender bin, auch schon geschafft, einmal die Genossenschaft, sage ich mal, zu reformieren. Also wir haben Leute entlassen, die schon lange da waren, aber einfach um marktorientiert, um mithalten zu können. Also ich hatte gesagt, entweder wir gehen alle mit dem Schiff irgendwann unter, das ist aber nicht zielführend und auch nicht zukunftsdenkend, oder wir, ja, sag ich mal, fassen dieses Thema mal an, Arbeitskräfte, Effizienz, ich sag mal, dieses DDR-Denken war ja auch tatsächlich noch, bei manchen bestimmt heute noch, aber ich kann nur eine Aufgabe am Tag. Ne? Also heutzutage kann das nicht sein, dass ich nur den ganzen Tag nur gruppe, und wenn es nicht zu Gruppen gibt, dann gruppe ich nicht.
Ja.
Ne? So, dann, und ja, das wirst du sicherlich auch kennen. Ne? Also man muss halt vielleicht auch mal abspannen, umspannen, was anderes machen. was wir immer noch haben, ist dieses Stammfahrersystem. Das war ja zu DDR-Zeiten die höchste Anerkennung LPG, wenn man Stammfahrer ist.
Ja.
Das ist heute noch so bei uns. Tatsächlich, ich bin nicht nur Chef, ich bin auch Stammfahrer.
Glückwunsch.
Ja, genau. Ja, Auszeichnung des Traktoristen.
Darf ich einmal ganz kurz, ja. Kannst du einmal erzählen, wie denn heute so deine oder die Rolle des Hofes ist? Ist es sehr unpersönlich? Hat man irgendwie Zugang zum Ort? Wie ist so das Ansehen?
Das Ansehen würde ich nicht nur, da bin ich auch fest von überzeugt, dass wir ein sehr gutes Standing in der Gemeinde und überhaupt in der Nachbargemeinde haben, wo wir unsere Flächen haben und arbeiten und wirken. Also wir sind, das ist auch eine Sache zum Beispiel, die, glaube ich, zu LPG-Zeiten der Kontakt zwischen dem Betrieb und der Dorfbewohner, alle haben ja irgendwie in der LPG gearbeitet. Das waren ja ganz wenig, die mit dem Zug nach Rostock mussten. Ne? Die waren ja alle irgendwie da beschäftigt. Man ist heute auch immer Anlaufstelle für das Dorf. Kannst du mal was abladen? Habt ihr mal dies? Kann ich ein paar Feldsteine? Ne? Ich kriege einen Carport geliefert. Hast du mal einen Teleskoplader? Kannst du was zum Osterfeuer runterfahren? Können wir Tannenbäume einsammeln mit dem Trecker? Also das läuft heute noch. Und ich sag mal, wir schreiben für viele Sachen keine Rechnung. Ne? Also das ist Dorfleben. Wir unterstützen den Sportverein, den Bauhof, also die Gemeindearbeiter, den Kindergarten. Wir fahren mit dem Trecker mit den Kindern zum Kindertag durchs Dorf. Die Leute kennen uns, und das sind jetzt nicht nur die älteren Dorfbewohner, auch die Jüngeren. Ne? Wir sind, also sie kennen die anderen Betriebe nicht, wo es kein Gesicht zu der Firma gibt.
Aber es ist irgendwie schön zu sehen, dass es auch bei so einem 1300 Hektar Betrieb im Prinzip nicht anders läuft wie bei einem kleinen Betrieb, sagen wir, der von Maya in Ditterke. Was ich mich die ganze Zeit frage, Maya, du sitzt hier so ganz ruhig, bist du nicht manchmal ein bisschen neidisch auf die 1300, die der Steven da hat?
Wir sind ja auch ein Zusammenschluss mit 4 Familienbetrieben, und wir bewirtschaften zusammen übrigens auch 1300 Hektar.
Ah, okay. Davon, aber ihr seid keine Genossenschaft oder so?
Nee, wir sind eine KG, und unser Betrieb, also auf dem ich groß geworden bin, mit Waldfläche und allen drum und dran, haben 200 Hektar. Und so ähnlich viel bringen auch die anderen mit rein. Aber ja, davon leben auch 4 Familien, und auch wir haben einen Überschuss an Mitarbeitern, was ja aber heutzutage ehrlicherweise ein großes Geschenk ist. Ne? Also viele Betriebe finden auch niemanden. Also ich kann mich da schon mit identifizieren.
Ja. Nur für dich, Kulage, der größte Schlag, den wir haben, also eine Fläche Acker heißt bei uns Schlag, ne? Schlaggröße sozusagen. Das größte Stück sind 145 Hektar am Stück.
Ja, und ich habe auch mal auf einem Betrieb im Osten einen Erntejob gehabt, und da war die größte Fläche, also ein Feld, ein Schlag, 280 Hektar.
Ja, geil. Ja.
Und da habe ich wirklich den Mähdrescher gesucht, weil es war so ein bisschen hügelig, ich konnte nicht so weit gerade ausschauen. Und dann dachte ich, wo ist er denn jetzt hin? Also so riesig sind da die Felder.
Dafür haben wir Funk, ne? Betriebsfunk.
Ja. Ist zum Beispiel einer der Unterschiede wahrscheinlich. Also was braucht ihr wahrscheinlich nicht, Maya? Steven, versuchen wir mal irgendwie zu erklären, oder ihr beide vielleicht, was ist denn jetzt der große, große Unterschied, wenn man eine etwas kleinere Fläche hat oder wenn man eine größere Fläche bewirtschaftet?
Du meinst jetzt allein, wenn man jetzt auf die Schlagfläche mal schaut, ne? Also bei uns zum Beispiel ist das größte Feld, ich sag jetzt mal irgendwas um die 30 Hektar, vielleicht 33 Hektar.
Ich sag mal, braucht man da Trecker mit einem größeren Tank zum Beispiel, wenn man viel länger fahren muss? Oder was sind so die Unterschiede?
Es geht erstmal schon um die Arbeitsbreite und um das Wenden, was super zeitaufwendig ist. Das kann uns jetzt der Steven ein bisschen erzählen. Also da habt ihr eindeutige Vorteile mit Abhängen und um.
Genau, also diese Rüstzeit, ne? Mhm. Abspannen, anspannen, reinfahren, rausfahren, befüllen, das ist versteckte Arbeitszeit, ne? Das ist, geht, ich will das gar nicht uneffizient nennen, aber es ist versteckte Zeit, die man nicht direkt ackern kann.
Und Kosten.
Ja, genau. Erklären wir das mal. Warum ist das versteckte Arbeitszeit? Was bedeutet das? Ist das jetzt?
Das ist im Endeffekt ist es uneffiziente Zeit. Effizient ist, wenn ich, ich sag mal, eine Schlaggröße habe, die ich mit der Drillmaschine den ganzen Tag fahren kann, ohne den Schlag zu wechseln. Da fahre ich morgens hin, drill die irgendwie 12 Stunden und dann drill ich halt nicht mit einer 3-Meter-Maschine, sondern mit einer 8-Meter-Maschine. Und das ist effiziente Maschinenausnutzung. Ne? Klar muss der Tank so groß sein, die Maschine kostet auch mehr, aber die macht auch mehr Hektar, mehr Stunden am Tag. Also ich weiß nicht, Maja, wie viel Treckerstunden bei euch so der meiste Trecker an Betriebsstunden macht, man es ja immer so ein bisschen fest in der Landwirtschaft. Also ich sag mal,
vielleicht können wir es mal Kollege erzählen. Also auch ein kleiner Betrieb braucht ja einen Trecker, einen Mähdrescher, irgendein Bodenbearbeitungsgerät, aber er setzt die für viel weniger Stunden ein. Das heißt, wenn wir in eine Maschine investieren, lohnt es sich noch viel mehr, weil wir sie auch viel mehr nutzen. Zum Beispiel ein Mähdrescher auf einem Kleinstbetrieb, der wird vielleicht 10 Tage gebraucht. Und auf unseren Betrieben vielleicht 40 Tage. Also das rechnet sich und einfach
hin. Und bei Steven wahrscheinlich noch, ist der Quotient wahrscheinlich noch größer, ne?
Ja, ich sag mal, so lange dreschen wir gar nicht, weil die Drescher groß genug sind. wir haben lieber etwas mehr Leistungsreserve bei den Dreschern als zu wenig. Wenn es mal eng wird, ist es gut, wenn man ein bisschen schneller vorwärts kommt. Aber wie gesagt, unsere Mähdrescher wir haben zwei baugleiche, beide haben 9 Meter Schneidwerk. Also wie gesagt, wir sind da ja nicht mit 15 Meter oder so mittlerweile unterwegs. Ne? Also wir sind da auch so eine LPG-Sache. Wir haben immer zwei kleinere Mähdrescher, statt einen großen zu kaufen, weil kann ja mal einer ausfallen.
Ja.
Da hat man immer noch einen zweiten.
Ja, aber ihr habt ja bestimmt jede Menge Ersatzteile gehortet. Also das ist,
Ersatzteile kosten Geld tatsächlich. Also haben wir so alles, was so schneidwerksmäßig vorne dreht und sich bewegt. Also wir haben schon so ein gewisses Stammpotenzial an Ersatzteilen. Klar, aber witzigerweise finde ich zum Beispiel, dass Maya hatte ja schon gesagt, dass bei sich im Betrieb zurzeit Winterschlaf ist. Wir machen das zum Beispiel nicht. Meine Kollegen sind alle da, auch meine Kollegin, also bei uns fährt auch eine Frau und so weiter, war mal meine Auszubildende. Und meine zum Beispiel, wir machen jetzt relativ viel Holz, Werkstattarbeit.
Ja, ihr habt auch Viehhaltung, ne?
Ja, genau. Also Tiere, klar, Hauptabkalbesaison bei den Mutterkühen haben wir im Winter. Also da ist auch relativ immer strammes Programm. Die stehen alle auf Stroh, da muss man dann im Tiefstall, da muss man auch mal wieder gucken mit Ausmisten. Ansonsten Holz, Pflege, Wartung, also Werkstatt durchreparieren, wieder raus, nächste Maschine rein, durchreparieren, Mähdrescher durchgucken, auch selber reparieren. Also klar, das geht natürlich nur mit Fachkräften. Ne?
Ja, apropos Arbeitskräfte, da hätte ich immer eine Frage. Bedeutet automatisch größerer Betrieb auch mehr Leute oder kann man durch die Technik heutzutage im Prinzip auch eine große Fläche, einen großen Betrieb mit den gleichen Menschen bewirtschaften?
Das ist eine Betriebsphilosophie. Ich sage mal, gerade hier so in Mecklenburg-Vorpommern, da glaube ich, sind wir einer der wenigen Betriebe, die trotzdem immer noch eine hohe Arbeitskraftbesatz haben, vor allem mit Festangestellten. Ne? Also ich sag mal, es gibt andere Betriebe, die bewirtschaften mehr Hektar mit noch weniger Leuten. Die haben dann aber halt zwei Stammfahrer und den Rest Erntehelfer. Ne? Also so wird ja hier recht viel gelöst. Relativ schmal, man braucht im Winter die Leute nicht bezahlen und so weiter.
Eine Zahl zu nennen, bei uns zum Beispiel 1300 Hektar auch in einer Gemeinschaft. Wir haben 5 Mitarbeiter, so einen festen Mitarbeiterstamm. Und ich finde, das klingt nicht viel.
Nee.
Das siehst du.
Genau, also wir sind sogar mit Rentner und Büro sogar 10, ne? Also,
aber es kommt natürlich immer auf die Betriebsstruktur drauf oder die Betriebszweige an, wenn du dann irgendwie noch eine Direktvermarktung hast und einen eigenen Hofladen, einen eigenen Hofcafé, vielleicht auch noch, keine Ahnung, Hotelzimmer auf deinem Hof. Also wir hatten ja auch schon mal einen Gast, der hatte 130 Angestellte, ne? Malte Fuchs zum Beispiel.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, schon ein Unterschied natürlich. Ja, viele kommen ja auch, sag ich mal, aus den alten Bundesländern zu uns auch als natürlich gerne als Erntehelfer. Also wir haben keine Erntehelfer. Das ist auch nicht gewollt. Aber die haben natürlich Bock, alle irgendwie mal PS zu fahren, ne? Große Drescher, Trecker mit anständig PS oder am besten noch ein Raupen mit Raupenlaufwerk. Wie gesagt, Arbeitsbreiten kennen Sie von zu Hause von 3, ne? Bei uns geht's von 6 bis 8, was so in der Erde sich bewegt, sage ich mal.
Wir sind jetzt schon beim Treckerquartett so ein bisschen, ne?
Ja, ja, genau. Ja, wer hat wie viel PS und welche Farbe fährst du am liebsten?
Ja. Ich habe mir gedacht, bevor wir jetzt vielleicht auch schon zum Ende demnächst kommen, wollte ich es gerne nochmal in den internationalen Vergleich setzen. Wenn wir mal einen Blick auf China werfen, wer hätte es gedacht, da gibt es einen Betrieb, die Megafarm, mit 9,1 Millionen Hektar. Und dann können wir nochmal auf Australien schauen und da gibt es auch eine Farm, die hat 1,5 Millionen Hektar und übrigens auch 17.000 Rinder. Krass. Also es sind nochmal ganz andere Maßstäbe.
Mich würde vielleicht zum Abschluss von Steven auch nochmal interessieren, was glaubst du, wo geht die Reise hin? Also wirst du dich irgendwie mit deiner Agrargenossenschaft auch vergrößern? Wird es so ganz kleine Betriebe wie die in Bayern in Zukunft noch geben? Wo geht so die Reise hin? Wird alles immer größer?
Beliebte Frage natürlich, so ein bisschen wachsen oder weichen, ne? Wenn sich was anbietet, meine Betriebsphilosophie ist, ich fahre nicht weiter als in der Gemeinde Papendorf, Gemeinde Pörchow. Ne? Also die Trecker gehören nicht auf die Straße, außer zum Demonstrieren. Sonst eigentlich auf dem Acker. Also ich muss nicht 40 Kilometer fahren, um die letzten 2 Hektar Acker, die ich irgendwie ergaunert habe, zu bewirtschaften, so wie das mittlerweile ja Mode ist, um einfach mehr zu haben. Ich habe zum Beispiel keine Berater. Ne? Ich kriege mein Betrieb mit der Größe alleine überblickt. Ich kenne die Kollegen, ich weiß, was läuft. Ich fahre ja auch jeden Tag auch selber mit meinen festen Aufgaben im Ackerbaubetrieb und kann trotzdem, sage ich mal, das Management gut handeln. Also noch viel mehr, dann bräuchte ich sozusagen wieder einen Abteilungsleiter, einen Brigadier, sowas in der Art. Bin ja alles sozusagen in einer Person. Für mich ist das okay, wenn sich mal was von der Tür anbietet, wo man vielleicht ins Gespräch kommen kann, ob kaufen oder Pacht, bin ich natürlich immer bereit, aber es muss für mich möglichst effizient vor der Tür sein. Ja, in Bayern die Strukturen, das kann man gut und schlecht sehen. Ne? Also klar möchte über Landwirtschaft erhalten bleiben, die, wie man schon sagt, Sonderkulturen, das können wir bei uns hier nicht leisten. Ne? Es passt bei uns nicht in die Region, passt nicht auf die Böden, passt nicht ins Klima. Jeder hat seine Daseinsberechtigung.
Ja, ein schöner Schlusssatz, finde ich.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Maja, was nimmst du so mit aus dieser Folge?
Ja, ich habe jetzt noch nicht verstanden, ob du Anteile. Sie hat jetzt nicht
landwirtschaftlich völlig untalentiert. Ich glaube, ich hätte da keine Chance.
Er hat gesagt, du kannst deinen Antrag reinreichen, aber er hat jetzt nicht gesagt, ob es abgelehnt wird. Vielleicht.
Es muss Mehrheitsbeschluss sein.
Ja, was wäre deine Meinung, Steven? Nein, Spaß. Vielen, vielen Dank, dass wir so einen Einblick in dieses Thema bekommen durften. Und man sieht mal wieder, es hat alles Vor- und Nachteile, dass das jetzt für seinen Betrieb, für die Genossenschaft passt, dass er in einem ganz gewissen Umkreis nur größer werden möchte. Das fand ich interessant zu hören, weil wir sind da ganz anders aufgestellt. Wir fahren tatsächlich die 40 Kilometer, haben aber auch 4 Betriebsorte, von denen wir aus losfahren können. Und es ist doch nicht mehr so die Entfernung. Also ja, sieht man mal wieder. Ist alles ganz, jeder hat so an seinem Standort seine Machart und ich find's interessant. Und
ja.
Bei dir?
Na, ich find's schön, weil wir so mal ein bisschen in die Geschichte driften konnten. Das ist ja so mein Steckenpferd. Und was ich mag, ist Stevens Einstellung zu seinem, ich sag mal so, zu seinem Business. Denn das ist es ja. Aber dass er so ein bisschen anders...
Business klingt mal wieder negativ.
Ja,
Unternehmen.
Okay.
Unternehmerisches Handeln.
Sagen wir unternehmerisches Handeln. Dass er nicht so dieses größer, schneller, weiter, mehr, expandieren, dass das nicht sein Ding ist. Sondern man spürt irgendwie, okay, das, was wir haben, ist völlig okay. Uns sind andere Sachen wichtiger mit seiner Genossenschaft, dass es den Menschen, die dort Anteile haben, dass den Menschen, die dort arbeiten, dass es denen gut geht, dass sie im Dorf verwurzelt sind und dass groß nicht automatisch bedeutet, gesichtslos, einfach nur so eine Industrieproduktion, sondern dass es trotzdem irgendwie noch nahbar bleibt, menschlich. So nehme ich es war zumindest. Ja. Das ist etwas, was ich mitnehme, dass man sich als großer Betrieb sowas auch bewahren kann. Das finde ich gut.
Also ich fand interessant zu hören, dass alle, die einen Anteil haben, trotzdem gleiches Abstimmungsrecht haben und nicht eben nach den Prozenten. Und dass das mal wieder ein Beispiel ist, dass es in Gemeinschaft gut funktionieren kann. Und dass es auch zeigt, dass es eben nicht heißt, dass es keinen Verantwortlichen gibt, sondern einfach viele Verantwortliche. Und das fand ich einen schönen Einblick. Vielen Dank, Steven.
Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
Heck die Post.
Und zwar hat uns jemand auf Spotify geschrieben, Kuhlage sollte mal ein bisschen LS25 zocken.
Landwirtschaftssimulator 25?
Würde ihm, glaube ich, gut gefallen, hat er geschrieben.
Was soll ich sagen? Ich habe es schon mal gezockt. Ich habe es tatsächlich schon mal gespielt. Ich hatte natürlich von all dem keine Ahnung. Ich wollte einfach nur virtuell mit dem Trecker rumbreddern. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe auch viel kaputt gemacht, eine Scheune über den Haufen gefahren und irgendwie das ganze Felder verwüstet.
Geht das?
Und das war ganz toll. Das sind meine einzigen landwirtschaftlichen Erfahrungen. Aber mich würde mal interessieren, machen das nur so Stadtkinder wie ich, sich mal so virtuell auf den Trecker setzen und mal Landwirt zu spielen, ohne Verantwortung zu übernehmen, einfach mal den ganzen Tag rumballern und so ein bisschen Landwirtschaft spielen? Oder, ich weiß nicht, Maya, machen das auch Landwirt?
Ich glaube, es machen gerade die Landwirte.
Ja?
Ich glaube, es ist schwierig, einen Städter zu finden, der den Landwirtschaftssimulator spielt. Aber schreibt uns gerne, liebe Hektis, an 63hektar@ndr.de.
Ja, bin ich sehr gespannt.
Nee, ich weiß, dass bei uns auch welche Landwirtschaftssimulator spielen von meinen Kollegen im Winter, wenn sie nicht so viel fahren können.
Ja, siehst du?
Ja. So, ja, Mensch, das spannende Folge. Sehr unterhaltsam, ein bisschen Geschichte drin und auch wieder sehr, sehr sympathischer Gast, ne?
Ja, du warst auch sympathisch. Hat mich mal wieder gefreut, Kollege.
Du warst auch sympathisch und wirst es hoffentlich bleiben, sonst gibt's Ärger.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maya Mowitz.